Wir haben gestern im ersten Kapitel Nehemia gesehen, wie er auf der Burg Susan nachfragt nach seinen Volksgenossen, nach der Gottesstadt Jerusalem. Er bekommt Bescheid, er bekommt den Ist-Zustand in Jerusalem erzählt und die Sache macht ihn sehr betroffen. Das führt dazu, dass er sich hinsetzt und weint und Leid trägt und fastet und betet. Und wir haben uns gesagt, dass das wirklich 4 Monate geschah. Er konnte warten auf das erste Eingreifen Gottes. Er konnte warten auf die Reaktion des Königs. Er hat ausgehalten. Er hat in dieser Zeit nicht nur die Hände in den Schoß gelegt und geweint und Leid getragen. Er hat auch strategisch gedacht. Er hat geplant. Er wusste, was notwendig war an den Briefen, um überhaupt über die Grenzen zu kommen. Er hat sich Gedanken gemacht über Baumaterial, dass auch das notwendig war. Bei all dem hat er, auch bei allem Gelingen und bei aller Gnade, die er hatte und erlebte, seinem Gott die Ehre gegeben. Und wir haben gestern 2-mal das gelesen, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und wir haben noch etwas sehr Markantes gelesen, was wichtig ist, zwingend wichtig ist für jeden Dienst, den wir antreten. Das sagte er im Kapitel 2 im Vers 12, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat. Das ist eine wesentliche Sache, dass wir nicht nur irgendwo hören, da müsste was getan werden, uns irgendwo delegieren lassen. Es gehört einfach dazu, dass wir wirklich von Gott beauftragt sind, dass er dahinter steht. Wir haben gesehen, wie es ihm gelingt, in der Kraft seines Gottes, in der ihm von Gott verliehenen Autorität. Wir beklagen heute manchmal, man hört heute oft so, solche Sätze, heute werden keine Autoritäten mehr anerkannt. Und da gibt es auch Leute, die behaupten, es gebe heute keine Autoritäten mehr. Ich glaube das nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es auch heute noch Autoritäten gibt. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Autoritäten nicht mehr anerkannt werden. Ja, das geht schon auf Arbeit los. Dass die Leute irgendwo Mühe haben, irgendwo auch Leute zu akzeptieren, ja, und einfach auch anzunehmen, dass da jemand über einem steht, dass es eine gewisse Hierarchie gibt und irgendwo weisungsberechtigt ist, ja. Der Gedankengang, der über die Wände auf der Straße war, wir sind das Volk, der kam auch so ein Stück weit in die Versammlung hinein, ja. Wir sind das Volk. Und irgendwo wollen wir ja alle mitreden und ein bisschen mitbestimmen. Ich glaube schon, dass es auch heute Männer und auch Mütter in Christo gibt, die, ich sage das ganz bewusst und betone das, von Gott autorisiert sind. Autorität, die kann man nicht einfordern. Und Autorität, die kann man auch nicht machen oder schaffen. Man kann authentisch leben, ja. Und man wird letztendlich von Gott autorisiert. Und ich möchte schon, und ich freue mich darüber, dass es Autoritäten gibt, die ich gerne anerkennen möchte und von denen ich lernen möchte. Nehemia war so eine Autorität, ja, der von Gott autorisiert wurde und es gelingt ihm auch, das Volk zu mobilisieren. Es gelingt ihm, das Volk irgendwo wach zu rütteln. Und wir haben uns gesagt, ich habe das gestern, glaube ich, vergessen, 16 Jahre vorher war das erst, wo unter Esra begonnen wurde, die Mauern wieder aufzubauen. Das war erst 16 Jahre her und ging in die Hose, ja? Und es gelingt ihm doch, dieses Volk wieder wach zu machen und sie zu motivieren, wir wollen bauen. Einfach eine wunderbare Sache. Und uns ist deutlich geworden, dass da, wo sich Leute einig werden, da wo es Aufbruch gibt oder, ich will mal gar nicht so hochgreifen, aber ich nehme trotzdem das Wort in den Mund, da wo es Erweckung gibt, wo wirklich etwas geschieht, da ist natürlich auch der Teufel auf dem Plan. Da ist der Feind auf dem Plan, wo man so vor sich hingammelt und vor sich hinrüttelt. Ja, die jungen Leute, die haben da so ein neues Wort, ich habe da vielleicht schon wieder ein neues, ich gehöre zur alten Generation mittlerweile, ja, die schillen heute alle, ja. Und manchmal kommt man vor lauter Schillen überhaupt nicht mehr zu Potte, ja. Hier kommen welche zu Potte, ja. Die lassen sich aufwecken Und da ist scheinbar keiner, der sagt, na Mensch, Nehemia, was willst du von uns? Haben wir doch vor 16 Jahren schon mal probiert. Jetzt willst du ja wieder anfangen. Was soll denn der ganze Käse hier? Ja, nein, dem gelingt es wirklich, dieses Volk zu mobilisieren. Und ich möchte heute mit euch das Kapitel 3 anschauen. Ich bin mir bewusst, wir können heute vom Mittag nur so ein paar Flöcke schlagen. Weil eigentlich kann man da auch ein ganzes Wochenende verbringen mit dem Kapitel 3. Und ich habe das Kapitel überschrieben, da stand auch auf den Einladungen, ja, arbeiten mit Schulterschluss. Das habe ich auch ganz bewusst so genannt, weil das im Text wirklich deutlich wird. Ich möchte jetzt gerne diesen Text in Folge lesen. Das ist ein langer Text, ich bin mir dessen bewusst. Und tröstet euch, es ist auch für mich eine Herausforderung, denn da sind Namen dabei, da kriegst du einen Knoten in der Zunge, ja. Ich werde mich bemühen, ja. Ich werde es versuchen. Aber ich halte es für wichtig, dass dieser Text geschlossen gelesen wird. Und bitte habt Acht darauf, es gibt mindestens 4 Aussagen, die sich in diesem Text permanent wiederholen. Und das ist auch nicht umsonst. Und darüber wollen wir auch nachdenken. Also ich möchte es mit der Hilfe des Herrn versuchen. Rechtes, betontes Vorlesen ist eigentlich, wie man sagt, schon die halbe Auslegung, ja? Ich will es versuchen mit des Herrn Hilfe. Wir lesen also Nehemia Kapitel 3. Und Eljaschib, der hohe Priester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und ihnen zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Neas. Sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserte Meromot aus, der Sohn Urias, des Sohnes Hakots. Und ihm zur Seite besserte Meschulam aus, der Sohn Berekjas, des Sohnes Mesadebeels. Und ihm zur Seite besserte Zadok, der Sohn Banaas. Und ihm zur Seite besserten die Tekoiter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Und das Tor der alten Mauer besserte aus Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodjas. Sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel und seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserte aus Melatja, der Gibeoniter, und Jadon, der Meronotiter, und Männer von Gibeon und Mitzbar, gegen den Sitz des Statthalters diesseits des Stromes hin. Und ihm zur Seite besserte Usiel aus, der Sohn Haharias, der die Goldschmiede waren. Und ihm zur Seite besserte Hanania aus von den Salbenmischern, und sie ließen Jerusalem bis an die breite Mauer, wie es war. Und ihm zur Seite besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Und ihm zur Seite besserte Jejada aus, der Sohn Harumphas, und zwar seinem Haus gegenüber. Und ihm zur Seite besserte Hattusch aus, der Sohn Hashabneas, Malkia, der Sohn Harims, und Hashub, der Sohn Parat Moabs, besserten eine andere Strecke aus und den Ofenturm. Und ihm zur Seite besserte Shalum aus, der Sohn Haluchesh, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserte Hanun und die Bewohner von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein und bauten 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Und das Misttor besserte Malkia aus, der Sohn Rekabs, der Oberste des Bezirks von Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und das Quellentor besserte Shalun aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks von Nisbar. Er baute es und überdachte es und setzte seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und er baute die Mauer am Teich Siloa beim Garten des Königs und bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids hinabgehen. Nächst ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Oberste des halben Bezirks von Bezur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis zu dem Teich, der angelegt worden war, und bis zu dem Haus der Helden. Nächst ihm besserten die Leviten aus, Rechum, der Sohn Banis, und ihm zur Seite besserte Haschabja aus, der Oberste des halben Bezirks von Kehila, für seinen Bezirk. Nächst ihm besserten ihre Brüder aus, Bavai, der Sohn Henadats, der Oberste des anderen halben Bezirks von Kehila. Und ihm zur Seite besserte Esa, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mitzbah, eine andere Strecke aus gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus des Winkels. Nächst ihm besserte Baruch, der Sohn Sebais, eine andere Strecke eifrig aus, vom Winkel bis zum Eingang des Hauses Eljaschibs, des hohen Priesters. Nächst ihm besserte Meromot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots, eine andere Strecke aus, vom Eingang des Hauses Eljaschibs bis zum Ende des Hauses Eljaschibs. Und nächst ihm besserten die Priester aus, die Männer des Jordankreises. Nächst ihnen besserten Benjamin und Haschub aus, ihrem Haus gegenüber. Nächst ihm besserte Asaja aus, der Sohn Maaseas, des Sohnes Ananias, neben seinem Haus. Nächst ihm besserte Binui, der Sohn Henadats, eine andere Strecke aus, vom Haus Asajas bis an den Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usias, besserte aus gegenüber dem Winkel und dem hohen Turm, der am Haus des Königs vorspringt, der beim Gefängnishof ist. Nächst ihm Pedaja, der Sohn Pahosch. Und die Netinim wohnten auf dem Ophel bis gegenüber dem Wassertor nach Osten und dem vorspringenden Turm. Nächst ihm besserten die Tekoiter eine andere Strecke aus, dem großen vorspringenden Turm gegenüber und bis zur Mauer des Ophel. Oberhalb des Rostores besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nächst ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Und nächst ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shekanias, der Hüter des Osttores. Nächst ihm besserte Hanania, der Sohn Shelemias, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, eine andere Strecke aus. Nächst ihm besserte Meschulam aus, der Sohn Perekjas, seiner Zelle gegenüber. Nächst ihm besserte Malkia aus, von den Goldschmieden bis an das Haus der Netinim und der Händler, dem Tor Mifkat gegenüber und bis an das Obergemach der Ecke. Und zwischen dem Obergemach der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Bis hier der Text. Habt's geschafft, ja? Männer, liebe Brüder, auch ihr jungen Brüder, ich gebe euch einen Tipp. Ich sag mal vorher was ganz anderes. Ihr seid für mich alle ohne Entschuldigung, was den Dienst im Hause Gottes betrifft. Und ich erkläre euch auch warum. Ich hatte als junger Mann, ja, bis 30 und darüber einen extremen Sprachfehler. Das nennt sich nicht stottern, das nennt sich poltern. Und niemand hat jemals für möglich gehalten, dass ich irgendwann in der Lage wäre, hier vorne ganze Sätze zu bilden, ja, wirklich. Wenn ich irgendwo dran war, kam nur ein Gestotter und es passierte gar nichts. Ich habe es einfach so erleben dürfen, ich möchte das nicht überbewerten, keiner weiß. Aber Mose sagt zu Gott, ich bin kein Mann der Rede. Und Gott sagt, ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Es ist gut, biblische Texte im persönlichen Studium laut zu lesen. Grundsätzlich biblische Texte laut zu lesen. Und auch einfach lesen, auch vorlesen im Hause Gottes zu Hause zu üben. Ja, auch im rechten Tempo und in der rechten Betonung zu lesen. Ihr jungen Brüder, nur so ein kleiner Tipp. Ich möchte euch da viel Mut machen, ja, dass ihr, ja, heranreift für den priesterlichen Dienst. Der erste, der genannt wird hier in diesem Text, ist Eljaschib. Eljaschib war der amtierende hohe Priester. Und für mich ist das schon sehr bemerkenswert, dass dieser Mann sich nicht zu schade war, mit anzupacken, obwohl er ganz andere Aufgaben hatte. Ja, der hatte einen viel höheren Job. Ja, der war wirklich im wahrsten Sinn des Wortes zu höherem berufen als amtierender hoher Priester. Aber er wird uns hier als erster genannt, dass er und seine Brüder, ja, die Priester, das Schaftor bauten und heiligten. Es gibt ja einen gewissen Unterschied zu allen anderen Toren. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das möchte ich aber erst ganz zum Schluss betonen. Ja? Wir haben hier etliche Tore. 6 Tore werden uns hier genannt. Und es gibt einen Unterschied zu allen anderen 5 Toren. Ja? Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Also der hohe Priester Eliashib ist sich nicht zu fein mit anzupacken. Ich muss euch sagen, für mich war als junger Mann sehr bemerkenswert und sehr wichtig. Wir haben 85 bis 87 Versammlungen gebaut. Und für mich war das schon eine wichtige Erfahrung, auch einfach zu sehen, dass die Brüder, die auch die Lehrdienste taten, die uns regelmäßig am Wort gedient haben, auch auf der Baustelle waren und sich nicht zu fein waren, damit anzupacken. Ja, ich habe für mich so festgemacht in jungen Jahren, ich wollte die Brüder, ich wollte die nicht nur auf der Kanzel hören, ich wollte die auch zu Hause kennenlernen. Und ich wollte die Frauen dazu kennenlernen und ich wollte sie im Alltag kennenlernen, ja. Und dann wurden für mich viele Männer noch viel wertvoller, ja. Wir haben uns gerade so ganz kurz ausgetauscht, ja. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis, die ist in unserem Leben manchmal sehr groß, ja. Und manchmal geht's einem so, und das ging auch mir so in Einzelfällen, und das war manchmal erschreckend, dass Männer am Sonntag sich irgendwo in der Gemeinde darstellten, am Montag, einen Tag später, in der Firma zu völlig neuen Personen mutierten, ja. Man hat die manchmal gar nicht wiedererkannt, ja. Es geht darum, dass wir authentisch leben, ja, und dass wir nicht nur große Worte machen, sondern das auch wirklich in unserem Alltag umsetzen und dass wir als Gläubige auch wirklich erkennbar sind. Ja, nicht nur, weil wir vielleicht besonders gekleidet sind, sondern weil wir uns dementsprechend verhalten und dementsprechend benehmen. Also Eliashib war sich nicht zu fein, auch als hoher Priester mit anzupacken. Und nichts lag näher, als mitzuarbeiten am Schaftor, weil das Schaftor, wir hätten das ja mal irgendwo darstellen können, aber da ist nicht die Zeit dazu. Das Schaftor war im äußersten Norden Jerusalems. Und das Schaftor lag unmittelbar über dem Tempelbezirk. Ja, durch das Schaftor wurden alle Opfertiere hineingeführt und dann in den Tempel zur Opferung. Ja, also wir hatten die Priester und Eliashib als hoher Priester eine besondere Beziehung zu diesem Tor. Aber ich möchte zum Schluss auch dieses Tor noch anwenden, weil es einfach eine wunderbare Aussage hat, die oftmals nicht gesehen wird. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es gibt in diesem Text permanente Wiederholungen. Und ich habe das auch wirklich durchgezählt, ich habe mir die Arbeit gemacht, aber zuerst möchte ich mal noch mit euch 2 Verse lesen aus dem Psalm 87, um einfach mal deutlich zu machen, was Jerusalem und die Mauern Jerusalems und seine Tore für Israel für Bedeutung hatten. Da heißt es im Psalm 87, Vers 2, Jahwe liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. Das ist eine Sache, die wir als Deutsche und als Nicht-Juden überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja, also die Gottesstadt Jerusalem und seine Tore und die Mauern, ja, die hatten für das Volk Israel und die hatten auch für Gott einen gewaltigen Stellenwert. Gott hatte verheißen, dort wollte er wohnen, dort wollte er zu Hause sein. Ja, also es hatte eine gewaltige Bedeutung. Deshalb war der Wiederaufbau der Mauer und das Einsetzen der Tore einfach eine besondere Sache, die nicht nur dem Volk am Herzen lag. Ja, man könnte sich ja fragen, was war denn Sinn und Zweck des Wiederaufbaus der Mauer? Nun, ich glaube, eine Aussage, die haben wir gestern schon gefunden, im Kapitel 2, im Vers 17, da sagt Nehemia, kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Die Tatsache, dass die Mauern Jerusalems niedergerissen waren, dass nur noch Schutthalden waren und von den Toren nur noch ein paar verkohlte Überreste waren, das war wirklich zum Hohn. Das war Grund zum Spott für alle Völker ringsherum. Und nicht nur zum Hohn für das Volk Israel. Es war auch zum Hohn und zur Schande für Gott selbst, dass das so lange da niederlag. Und deshalb hat Gott das Nehemia besonders schwer aufs Herz gelegt, ja, diesen Dienst zu tun und sich da gebrauchen zu lassen. In diesem Text finden sich 4 verschiedene Aussagen permanent wieder. Und die möchte ich gern mit euch mal versuchen durchzugehen. Wir haben ja eine Unmenge von Namen, die hier aufgelistet werden. Namen, ja, die kann man kaum aussprechen, ja. Man könnte eine ganze Bibelarbeit machen nur über die Bedeutung dieser verschiedenen Namen, ja. Damals war das ja wirklich so, mir scheint, die Leute haben sich noch mehr Gedanken gemacht über Namensgebungen, ja. Da machen wir uns heute manchmal keinen Kopf, ja. Ich frage mich heute auch, warum ich meinen Ältesten Ruben genannt habe, ja. Ich habe diesen Namen immer geliebt, Ruben, ja. Aber in der Heiligen Schrift hat er wirklich keinen glänzenden Stern gemacht, ja. Das war nicht so dolle mit ihm, ja. Da hätte es bessere Namen gegeben. Man hat sich früher viel mehr Gedanken gemacht, auch über Namensgebungen, ja. Übrigens, ich habe doch das gestern nicht gesagt, Nehemia heißt, der Herr tröstet. Der Herr tröstet, ja. Da merken wir schon, ja, was Namensgebungen auch für eine Bedeutung haben und was sie auch für ein Gewicht bekommen später, ja. Der Herr, Gott hat wirklich getröstet durch Nehemia. Ja, das war wirklich ein Werkzeug in seiner Hand. Und so sind auch in diesem Text Männer genannt. Und übrigens habt ihr gemerkt, ich habe das versucht zu betonen im Vers 12. Da haben wir gelesen, und ihnen zur Seite besserte Schalum aus, der Sohn Haluchesch, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das ist die einzige Erwähnung. Er und seine Töchter. Er hatte vielleicht keine Söhne, aber seine Töchter, die haben mitgebaut. Ja, die haben mitgebaut. Und für mich ist das schon eine sehr bemerkenswerte Sache. In unseren Versammlungen wurden in der Vergangenheit, ich persönlich glaube schon, unsere Schwestern etwas stiefmütterlich behandelt. Ja, die Schwestern haben zu schweigen in der Versammlung. Das ist so. Ja? Und es gibt göttliche Ordnungen, die wir einfach zu erkennen und zu akzeptieren haben. Aber Fakt ist, Männer, liebe Brüder, ohne unsere Frauen täten wir da mächtig alt aussehen, oder? Und ich glaube schon, auch wenn unsere Frauen schweigen sollen in den Zusammenkünften, dass sie einen großen Anteil haben an dem, was hier geschieht. Auch mit ihren betenden Herzen. Mit ihren betenden Herzen. Ja? Wir wollen dankbar sein für unsere Frauen, die uns den Rücken frei halten und für Frauen, die uns Mut machen, die uns bestärken. Und Männer, liebe Brüder, ich wünsche euch Frauen oder vielleicht Mütter, die euch ab und zu mal in Pups treten. Ja. Ich bin dankbar für meine Frau, die hat mir in jungen Jahren manchmal gesagt, du musst dich wieder mal richtig vorbereiten. Du hast jetzt auch lange geschwiegen, ja. Heute ist das nicht mehr so. Heute bin ich froh, wenn ich mal die Chance habe, zuzuhören, ja. Aber ich war dankbar damals, dass meine Frau mir ab und zu mal Dampf gemacht hat, ja. Das brauchen wir. Wir waren Töchter, wir waren Frauen, die mit ihrem Vater gemeinsam gebaut haben, ja. Das sind manchmal so Kleinigkeiten in Gottes Wort, die wollen wir einfach bedenken, ja. Hier werden Leute aufgezählt, es ist aufgefallen, da ist die Rede von den Tekoitern, ja. Im Vers 5, das erste Mal, und ihm zur Seite besserten die Tekoiter aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Die Tekoiter, da kommen wir noch hin, die gehörten eigentlich, ich habe sie so genannt, zu den Gastarbeitern in Jerusalem. Die kamen aus Tekoa, einer Stadt, die etliche Kilometer entfernt war von Jerusalem. Auch das waren Israeliten, die alles, was sie hatten, zu Hause liegen ließen, ihre Arbeit liegen ließen, ihre Felder liegen ließen, und mitbauten in Jerusalem. Von denen wird hier gesagt, dass wohl das einfache Volk, die Tekoiter, bauten. Übrigens werden die Tekoiter noch einmal genannt im Vers 27. Die hatten wohl 2 Bauabschnitte. Nächst ihm besserten die Tekoiter eine andere Strecke aus, dem großen vorspringenden Turm gegenüber und bis zur Mauer des Ophel. Die hatten zwei Baustellen, ja, aber die Vornehmen unter ihnen, von ihnen heißt es, sie beugten ihren Nacken nicht. Da gab es wohl doch welche, die waren sich zu fein, ja, die nahmen sich da raus. Auch heute scheint mir, gibt es manche Leute, die sich rausnehmen, ja, auch in den Versammlungen. Da nehmen sich manche vornehm raus, ja, lass doch mal die anderen machen. Beim Mitreden sieht das schon manchmal ein bisschen anders aus, ja. Übrigens, ich will mal ein Bild gebrauchen. Ihr habt ja auch hier eine schöne Empore. Wir haben in unserem Saal auch eine Empore. Unser Saal ist aber, ja, flächenmäßig ungefähr viermal so groß, mindestens. Und da gibt's auch eine Empore. Und ich vergleiche das immer. Bei uns sitzen da Leute auf der Empore. Die kann man wirklich so einordnen. Die sind so ein bisschen so am Rande, ja. So, das sind so die stillen Beobachter, ne. Sie beim Fußball, ja, beim Fußball, da wissen die Leute, die in den höchsten Rängen sitzen, ja, am weitesten oben, die den größten Überblick haben, die wissen am besten, wie unten zu spielen wäre. Nur selber kommen sie nie an den Ball. Aber sie wissen, wie zu spielen ist. Ist das im Hause Gottes auch manchmal so? Dass die Leute, die irgendwo oben sitzen, weit weg von der Arbeit, weit weg vom Dienst, am besten wissen, wie es getan werden müsste? Fragezeichen. Auch hier gab es Leute, die nahmen sich raus, wobei ich möchte Ihnen es zugestehen, später bekommen auch diese Leute die Kurve und lassen sich einreihen. Ja, da kommen wir aber heute nicht dazu. Dann gibt es zwei Begriffe, ihm zur Seite, ja, 15 Mal ihm zur Seite. Und 17 Mal oder neben ihm, ja? 15 Mal ihm zur Seite, 17 Mal nächst ihm, neben ihm. Deshalb meine Überschrift, Arbeiten mit Schulterschluss. Diese Baustelle, circa 5000 Meter Mauerbau, die war durchweg besetzt. Da gab es keine offenen Lücken. Da wurde wirklich permanent gearbeitet. Ja? Großbaustelle Jerusalem. Es ist nicht ganz einfach. Die Schrift gibt uns keinerlei Hinweis, wie hoch oder wie breit diese Mauer war. Ja? Da gibt es Ausgrabungen auch von der alten Mauer Jerusalems. Man geht davon aus, dass diese Mauer zwischen 8 bis, es war ja auch ein abfallendes Gelände, zwischen 8 bis 15 Meter hoch war, mindestens 4 Meter breit war, denn die Schrift sagt uns an einer anderen Stelle, dass darauf Kohorten marschierten. Ja, das war ein gewaltiger Bau. Das war nicht so ein Gartenmäuerchen. Ja, und übrigens war diese Mauer gemauert, gesetzt mit behauenen Steinen, die in keiner Weise irgendwo, zu DDR-Zeiten haben wir gesagt, die waren nicht DGL-gerecht, ja, die waren nicht normgerecht, da hatte nicht ein Stein das Maß des anderen. Hat man ja heute manchmal auch das Phänomen, ja, packst eine Kiste Fliesen aus und dann kriegst du das große Grübeln und hast das Empfinden, ja, fünfte Wahl, weil jede Fliese ein anderes Maß hat, ja. Damals war das wirklich so, da hatte jeder Stein ein anderes Maß. Und diese Mauer war im wahrsten Sinn des Wortes eigentlich eine Trockenmauer. Ja, da gab es keine Mischung, ja. Ich bin kein Maurer, aber ich habe in meinem Leben tausende Ziegel gesetzt, ja. Da kannst du ja viel mit Mischung ausgleichen, ja. Das ist ja kein Problem. Ziehst die Schnur und dann kannst du da manches ausgleichen. Das war da nicht. Das waren unbehauene Steine. Und diese Steine, die passten so genau, dass man im Regelfall zwischen die Fugen keine Messerklinge einschieben konnte. So kompakt war diese Mauer, ja, und so genau behauene Steine. Ich sage das mal ganz praktisch vorneweg und werde das später geistig anwenden, ja. Also permanent, ihr habt das gemerkt, ihm zur Seite, nächst ihm. Ja, man arbeitete gemeinsam, ja. Da nahm sich keiner raus, bis auf die paar Kameraden da, die sich für besser hielten aus Tekoa, ja. Man arbeitete gemeinsam. Und selbst die Frauen waren dabei, ja. Man arbeitete mit Schulterschluss. Da waren 5 Kilometer Mauer vollflächig besetzt. Überall wurde gearbeitet. Und liebe Geschwister, das ist mir ein großes Anliegen, euch einfach auch Mut zu machen. Und ich habe euch ja jetzt in diesen zwei Tagen so das erste Mal kennenlernen dürfen. Übrigens möchte ich ja kurz einflechten. Ihr habt keine Ahnung, was es für mich heute bedeutet hat, mit euch hier gemeinsam das Brot zu brechen. Das hat mich sehr bewegt, muss ich euch so sagen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das heute möglich ist. Ich habe den Eindruck schon gewonnen, dass es hier doch etliche gibt, die sich gebrauchen lassen. Ich habe gestern kurz gesprochen, kurz erwähnt, die Geistesgaben, die Charisma. Jeder von uns hat Geistesgaben geschenkt bekommen. Ja? Und es gibt ja schöne Bilder in der Heiligen Schrift. Ich möchte mal eins an eins erinnern. Und das ist dieses schöne Bild vom Leib, wo der Herr Jesus das Haupt ist. Ja? Und wir wissen, dass man hat ja lange Zeit gedacht, dass der Blinddarm, dieses kleine, winzige, wurmförmige Fortsatz da am Darm eigentlich völlig umsonst ist, ja, so eine Marotte der Evolution. Ja, gut, wir sind davon natürlich nach wie vor überzeugt, dass wir Geschöpfe unseres Gottes sind. Und ich sag's mal so salopp, ich bin davon überzeugt, um an Evolution zu glauben, da brauchst etliche Portionen mehr Glauben als für Schöpfung, ja. Ich freue mich, dass Gottes Wort uns sagt, für ihn und durch ihn sind die Dinge geschaffen, ja. Und wir sind Geschöpfe aus seiner Hand. Und ich freue mich über David, wie er in Schwärmen kommt, ja, dass er auf eine wunderbare, erstaunliche Weise geschaffen ist, ja. Man hat lange Zeit gedacht, dieser kleine wurmförmige Fortsatz da, der wäre umsonst. Mittlerweile weiß man, dass auch der seine Funktion hat. Und wir wissen alle, dass wenn dieses kleine Teil da irgendwo entzündet ist, dass dann der ganze Körper betroffen ist und der ganze Körper rebelliert. Ja? Und wenn das in die Hosen geht und dieser Blinddarm platzt, dann kann das zum Tode führen. Und das ist in der Versammlung Gottes auch nicht anders. Wir sind alle Glieder oder Organe in diesem Leib des Christus. Ja? Und da haben wir alle, ob wir wollen oder nicht, unsere Aufgaben. Wir haben unseren von Gott bestimmten Platz. Ja? Und wenn wir nicht auch wirklich diesen Platz einnehmen und das tun, was uns aufgetragen ist, ja, die Funktion ausführen, die wir an diesem Leib haben, dann leiten alle Glieder mit. Wir kennen dieses Wort. Und für mich ist das einfach eine gewaltige Sache, wie dieses Volk wirklich gemeinsam arbeitet. Ja? Und alle an diesem Werk sind. Und wir immer wieder lesen, ihm zur Seite, neben ihm. Ja? Schulterschluss. Niemand nahm sich raus. Ich muss bekennen, ja, wir sind jetzt auf einem guten Weg bei uns in Vielau, wieder auf einem guten Weg, aber es war lange Zeit so. Und vielleicht ist das vielleicht ansatzweise bei euch auch so. Ja, es waren immer die gleichen Brüder, die die Arbeit taten. Und die Männer, die die geistliche Arbeit taten, die haben auch die praktische Arbeit getan. Ja, dann war ich mir nie zu schade für irgendeine Arbeit. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich als Installateur in manchen Top gerührt habe, ja. Und zu DDR-Zeiten, da gab es noch keine Gummihandschuhe, ja. Aber wir sind viele und wir sollten Acht haben, dass nicht einige wenige drohen, unter mancher Last zu zerbrechen. Wir sollten Acht haben, dass Arbeit, das Dienst am und im Hause Gottes auf viele Schultern verteilt ist. Dass es nicht immer nur die gleichen Schwestern da in der Küche sind. Ja, ich habe bei uns das Gefühl, manche Schwestern, die wissen überhaupt nicht, wo unsere Küche ist in der Versammlung. Ja, die haben gar keinen Plan. Die können sich hinsetzen und einen schönen Kaffee trinken und Mittagessen, aber wenn es ans Arbeiten geht, dann haben die irgendwelche Fluchterscheinungen denn, ja. Ich habe euch ja erzählt, ich komme von der Baustelle, ja. Wir kamen Montag früh auf die Baustelle. Laut Vertrag sollte das Baugerüst stehen. Leider lag das Baugerüst noch auf dem LKW und die Kameraden, die haben da Rauchopfer gebracht im Pfarrerhaus, ja. Und ich bin da früh um 7 hin, war mit meinen Leuten da. Ich wollte anfangen zu arbeiten von diesem Baugerüst. Und klopft da an die Tür, macht die Tür auf. Ich sage, Jungs, was ist denn los? Ist er eingeschlafen? Ja, eingenickt. Wo steht denn die Rüstung? Sehe ich noch auf dem Auto. Sagt er zu mir, naja, gemach. Wir sind ja auf Arbeit und nicht auf der Flucht. Ja? Gemach. Nach 4 Wochen war er arbeitslos. Ja? Deshalb sagte ich vorhin, vor lauter Schillen kommen manche überhaupt nicht in Gang. Ja, liebe Geschwister, wir wollen einfach auch Arbeit sehen. Und wir wollen die Arbeit tun. Ja, ich hatte die größte Mühe mit Leuten. Ich war lange Zeit verantwortlich für Lehrausbildung. Ja, ich hatte die größte Mühe mit Leuten, die keine Arbeit gesehen haben. Ja, oder Leute, dann arbeitest du in der Halle und schneidest zu, Aluminiumprofile, und dann wird gebohrt und gearbeitet und dann warten die in kniehohen Spänen rum. Das waren für mich Prüfungen, ja. Da musste ich aufpassen, dass mir nicht der Hals geplatzt ist, ja. Und sagen musste hier, und selbst zu Altgesellen, ich sage, jetzt nimmst du den Besen und kehrst den Mist mal auf einen Haufen zusammen, bevor er hier noch irgendwo stolpert vor lauter Spänen, ja. Mancher sieht keine Arbeit. Und so ist das auch in der Gemeinde manchmal nicht anders, ja. Bitte, arbeitet mit Schulterschluss. Wie die Israeliten arbeiteten an den Mauern Jerusalems. Da war sich keiner zu schade, mit anzupacken. Und selbst die Frauen. Und da werden ja Leute genannt, ich komme da noch hin, ja. Da wurden Leute genannt, Goldschmiede, Salbenmischer, Kaufleute, ja. Ich habe mich mal gefragt, wer werden denn die da an der Mauer ausgerichtet haben, ja. Das waren keine Fachleute. Aber die haben alle mitgearbeitet. Die haben sich gebrauchen lassen. Und das ist mit Sicherheit eine wesentliche Sache, ja. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Brüderstunde. Da gibt's manche gute Anfänge, ja. Und die jungen Brüder sagten, ja, sagt uns doch, wo wir euch entlasten können. Und wir wollen euch ja gerne den Rücken frei halten, also den älteren Brüdern. Ja, aber wenn's dann soweit ist, das ist manchmal enger, ja. Man kann ja große Sprüche dröschen, aber wenn's dann wirklich ans Arbeiten geht, dann hat man manche gute Ideen irgendwo schon wieder hinten versacken lassen, ja, in der Hinterhirnrinde. Liebe Geschwister, hier wurde gearbeitet mit Schulterschluss. Und es gab eine klare Führerschaft. Auch das ist mir in diesem Text sehr wesentlich. Sie hatten ein Ziel, ein gemeinsames Ziel, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen und die Tore neu zu bauen und einzuhängen. Sie hatten ein Ziel, die Ehre Gottes auch wiederherzustellen, ja? Sie hatten ein Ziel, auch diese Mauer, die ja auch ein Stück Schutz war, nach außen wieder aufzubauen. Sie hatten ein Ziel, ja, diese Mauern und diese Tore des sichtbaren, greifbaren Zeugnisses Gottes wieder zu bauen. Und sie hatten einen Bauleiter, der war kompetent und der war von Gott berufen. Und dem folgten sie nach. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich habe das damals bei uns als sehr wohltuend empfunden. Wir hatten einen Bruder, der war Bauingenieur. Ja, das ist ja das eine. Man kann ja Bauingenieur sein, ob man dann Ahnung hat von der Sache, ist noch eine zweite Sache. Aber er war Bauingenieur und hatte Ahnung. Und wir haben wirklich das getan, was er gesagt hatte. Wir waren alle Handwerker. Und da hat jeder irgendwo seine Ideen. Und jeder weiß, wie man das besser machen könnte. Und das Ganze droht manchmal so ein Chaos zu werden, ja. Es kann nur einer das Sagen haben. Ich habe vorher ja angefangen, ja, ich habe mal die Route selber über den Pups gezogen, mit Arbeitsfreizeiten, ja. In Rehe eine Arbeitsfreizeit angefangen, kamen auch 15 Leute, habe gestaunt. Ich habe zu Anfang schon gesagt, Leute, die Betonung liegt hier auf Arbeit, Bindestrich, Freizeit. Also Freizeit ist zweitens, wir arbeiten hier. Und da war ein älterer Bruder dabei mit 74, der war nun sein Leben lang selbstständig. Und er hat die 2 Tage ständig einen Aufstand geprobt. Ständig irgendwelche Ideen und Maßnahmen, machen wir so. Und dann habe ich gesagt, du Kamerad, ja, jetzt reden wir mal Klartext. Diese Woche habe ich das Sagen. Ich mache die Andachten und ich sage, wo lang der Hase läuft. Ja? Nächste Woche kannst du deiner Frau wieder Bescheid geben, was die zu sagen hat. Hier habe ich das Sagen. Ja? Und das funktioniert auch nicht anders. Und dann war auch die Dinge geklärt, die Hierarchie war geordnet und wir hatten gutes Miteinander. Es braucht klare Führerschaft. Es braucht klare Führerschaft. Es braucht natürlich Leute, die Führungsqualitäten haben. Und diese Führungsqualität, die hatte ein Nehemia. Er war nämlich von Gott berufen und von Gott ausgerüstet. Ja, wir haben uns das gestern gesagt. Ja, wirklich aus dem Mundschenk, aus dem der vertraut war mit Getränken und Speisen, wird ein Bauleiter. Und der hat wirklich seinen Job gut gemacht. Er war von Gott autorisiert. Das Volk gehorchte seinem Führer. Alle blickten auf das gleiche Ziel. Alle arbeiteten zur Ehre Gottes. Und diesen Gedanken von gestern, den möchte ich auch noch mal betonen. Ja? Wenn wir uns gebrauchen lassen in der Versammlung des lebendigen Gottes, egal in welchem Dienst, ob du Sonntagsschularbeit machst oder Jugendarbeit, ob du vielleicht in der Mahlfeier mitarbeitest, übrigens, Brüder, in der Mahlfeier, da sind wir alle Brüder gefragt. Ja, es gibt ja solche Unworte. Für mich, da spricht man manchmal von den verantwortlichen Brüdern. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir nämlich alle verantwortlich sind. Wir sind alle verantwortlich. Ja, und wir sind alle gerufen, priesterlichen Dienst zu tun. Ja, und zum Beten, ja, mal eine kurze Fußnote. Die Schrift spricht an keiner Stelle von der Gabe des Gebets. Die gibt's nicht. Jeder kann beten, ja, im Hause Gottes. Männer, liebe Brüder, ja, lasst euch einfach ermuntern. Hier baute man gemeinsam. Nächster Punkt, wie bauen? Und wieder fallen zwei Begriffe auf, die sich auch permanent wiederholen. Wir haben 7-mal das Wort gelesen, sie bauten. Meistens wird es in Bezug gesetzt auf die Tore, weil die Tore waren mit Feuer verbrannt, die waren aus Holz, deshalb brauchte Nehemia Bauholz für die Tore. Diese Tore mussten völlig neu gezimmert werden, ja, zusammengesetzt werden, mussten eingesetzt werden und wir haben 5-mal permanent den gleichen Wortlaut gelesen. Sie bauten die Tore, sie setzten ihre Flügel ein, ja, und dann die Querriegel. Und da möchte ich mal ein paar Sätze sagen. Die Flügel können wir uns gut vorstellen, die wurden eingehängt und dann gab es an beiden Torhälften, wahrscheinlich damals noch aus Holz, ja, wie große Haken, in die dann ein Querbalken eingelegt wurde. So, das heißt, das Tor konnte von außen konnte niemand an diesen Querbalken ran. Das Tor konnte von außen nicht eingedrückt werden oder aufgezogen werden. Nur von innen konnte man das Tor öffnen, indem man diesen Querriegel, so wird es genannt, heraushob. Ja? Diese Tore hatten natürlich eine Schutzfunktion. Und schon verhältnismäßig kurze Zeit nach diesem Text hier, wenige Kapitel weiter, gibt es schon so eine Situation, wo Nehemia Anweisungen gibt, wann diese Tore zu öffnen und zu schließen waren. Um einfach die Stadt zu schützen vor Einbrüchen der Feinde, ja, dieser Kameraden, ja, Sanballat, Tobia, Geshem, die Araber, ja, wurden die Tore, gab es eine Festlegung der Öffnungs- und Schließzeiten, ja. Es war eine hermetische Abriegelung nach außen. Nun, ich persönlich sehe es nicht nur in Beziehung auf Absonderung, ja? Nicht nur in Beziehung auf Absonderung vom Bösen, ja, was da irgendwo hereindringen konnte. Denn diese Tore, die wurden ja auch tagsüber geöffnet, ja? Da musste ja irgendwo das Leben weitergehen, ja? Die Leute mussten ja rein oder raus. Wir können es ja nicht zu Hause einriegeln, ja? Die Rollläden alle runterlassen, die Türen dreimal verschließen und du böse Welt, ja, jetzt kommst du an mich nicht mehr ran. Wir leben in dieser Welt. Wir sind nicht von der Welt. Aber wir leben in dieser Welt. Und bitte, Geschwister, wir wollen nicht weltfremd werden. Wir wollen nicht weltfremd werden. Ja, man darf schon ein bisschen wissen, Ja, ich interessiere mich dafür nicht groß, aber man darf schon so ein bisschen wissen, was die Glocke geschlagen hat. Ja, auch in der Politik, ja, das sind für uns nicht die Themen, die uns irgendwo groß bewegen sollten. Ich persönlich bin davon überzeugt, wir haben nur eine politische Aufgabe. Und das ist die, 1. Timotheus, Kapitel 2, zu beten für die, die in Hoheit sind. Das ist unsere einzige politische Aufgabe. Alles andere halte ich für umsonst. Ja, nicht umsonst wurde früher gesagt, die Politik ist eine riesengroße Hure. Ja? Und wenn man so ringsherum schaut, dann ist das so. Wir wollen beten für die, die in Hoheit sind. Ja? Und da wollten wir auch ganz gezielt beten. Ich persönlich bete ganz gezielt, dass unsere Regierenden in unserem Land sich wieder besinnen auf Gottes Wort. Dass sie sich besinnen auf göttliche Werte. Liebe Geschwister, hier bei uns ist Gefahr im Verzug. Und ich frage mich ernsthaft, wie lange sich Gott das noch anschaut in unserem Land. Ich möchte uns nicht bange machen. Aber Timotheus wird von seinem Vater in Christo, Paulus, im zweiten Brief dreimal aufgefordert. Leide Trübsal. Werde leidenswillig. Werde bereit, für den Namen des Herrn zu leiden. Liebe Geschwister, vielleicht dürfen wir das auch noch einmal leiden, um den Namen des Herrn Jesus Christi willen. Ich will uns nicht bange machen, ganz im Gegenteil. Ich möchte euch viel mehr ermuntern, aber wir wollen auch realistisch sein. Und wir wollen, vielleicht tut es uns auch gut. Ja, Gemeinde Jesu wächst unter Verfolgung. Ich glaube, uns geht es viel zu gut. Ja, uns geht's viel zu gut. Sie bauten. Da wurde also etwas neu gebaut, neu geschaffen. Tore wurden neu gebaut. Ja. Und das lesen wir fast ausschließlich nur in Bezug auf die Tore. Ja, und diese Querriegel, von denen lesen wir fünfmal, sie sprechen wirklich von Schutz, von Abriegeln, ja. Den Feind draußen lassen. Ja, und das sind ja so Dinge, die der Apostel Paulus auch mehrmals in seinen Briefen anspricht. Ja, wir lesen mehrmals zu diesem Wortlaut, seid nüchtern und wachet. Ja, im zweiten Brief an Timotheus, da schreibt er auch oftmals und weist hin auf die Gefahren der falschen Lehren und der Irrlehren. Ja, er schreibt im vierten Kapitel davon, da schreibt er noch, von der Zukunft. Es wird eine Zeit sein. Liebe Geschwister, wir leben mitten in dieser Zeit. Für uns ist das nicht mehr Zukunft. Es wird eine Zeit sein, da sie sich von der gesunden Lehre wegwenden, wo sie sich selber Lehrer aufhäufen, auf dass es ihnen in den Ohren kitzelt. Und da heißt es sogar, sie werden sich zu den Fabeln und den Mythen hinwenden. Ja, also dieser ganze Bereich der Philosophie und der Esoterik, ja, diese ganze Thematik der Charismatik, ja, und das ist heute Gegenwart, das ist heute aktuell. Und wir wollen dieses Nüchtern und Wachsein hören und wir wollen uns nicht absondern von Gläubigen, weil sie vielleicht in manchen Dingen anders ticken. Wir wollen uns absondern von der Sünde. Und wir wollen ja die Tore geschlossen halten vor falschen Lehren, vor Irrlehren. Da wollen wir die Tore wirklich geschlossen halten. Aber wir leben in dieser Welt und wir müssen da auch mal wieder raus. Es geht schon morgen los, wenn ihr wieder in die Schule geht, ja, oder in der Firma antretet. Ja, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir wollen uns nicht von der Welt irgendwo einholen lassen und uns irgendwo abziehen lassen. Aber wir wollen wach und nüchtern sein und unseren Platz einnehmen. Für mich erinnern diese Tore und diese Querriegeln auch irgendwo, sie erinnern mich an alte Wahrheiten, die es vielleicht auch wieder gilt, neu auf den Leuchter zu stellen. Ja, alte Wahrheiten, die es gilt, wieder neu auf den Leuchter zu stellen. Sich irgendwo auch zu besinnen. Die nächste Ausdrucksform, die wir permanent gelesen haben, heißt, sie besserten aus. Sie besserten aus. Immer wieder, sie besserten aus. Das kann man eigentlich übersetzen mit stark und fest machen. Und das betrifft die Mauern. Für die Mauern brauchte es kein neues Material. Die Steine waren vorhanden, die Steine waren nur niedergerissen. Die Steine mussten weggeräumt werden, diese Schutthalden mussten weggeräumt werden, bis auf die Fundamente. Die Fundamente mussten gereinigt werden, ganz praktisch abgekehrt werden. Und die Steine mussten wieder neu gesetzt werden. Verbrannt war nur das Holz. Die Steine, die waren noch vorhanden. Aber es brauchte da irgendwo Erneuerung, es brauchte Neuordnung. Diese Steine mussten auch gereinigt werden und geordnet werden. Ja, wir sagten, dass das waren keine TGL-gerechten Ziegel, wo einer wie der andere war. Diese Steine mussten geordnet werden. Die waren verschieden groß. Ja, und da hatte jeder Stein seinen ursprünglichen Platz. Ich glaube, das war schon wie ein Puzzlespiel. Ja, um die Steine wieder alle irgendwo wirklich aneinander zu bringen, dass das wirklich alles passte. Auf der einen Seite gab es Erneuerung mit den Toren, auf der anderen Seite gab es Wiederaufbau. Und liebe Geschwister, Wiederaufbau, ich habe das in manchen Versammlungen erlebt, wo es nach Trennung und Zerrüttung und manchmal jede schlechte Tat zur Neuordnung kommen musste. Und ich persönlich bin davon überzeugt, vom Wort Gottes her, Neuordnung oder Neubeginn hat immer zu tun, zuallererst mit aufrichtiger Buße. Nur das ist eine Basis, um wieder neu anzufangen und neu durchzustarten. Buße. Dass man sich einfach beugt unter den Dingen, dass man miteinander spricht und die Dinge ausräumt. Das ist ein Start, um neu zu beginnen. Ja, da gibt es auch manche Steine, die waren vielleicht irgendwo herausgebrochen oder Steine, die hinausgetan wurden aufgrund von Sünde. Und auch solche Steine, ja, der Apostel Petrus gebraucht ja in seinem ersten Brief in Kapitel 2 auch dieses Bild, ja, wo der Herr Jesus der Eckstein ist, ja, und wir die Steine, die in diese Mauern eingefügt sind, wo jeder einzelne von uns seinen Platz hat. Und da gibt's manchmal auch Steine, die sind da irgendwo rausgefallen, weil es vielleicht Sünde gab im Leben, ja? Oder man sich irgendwo peu à peu verabschiedet hat von der Versammlung. Das geschieht meistens nicht von heute auf morgen, ja? Dann fehlt man halt so ab und an mal und so langsam verdünnisieren sich so die Leute, ja? Und wir haben auch eigentlich meistens aufgehört, nachzufragen. Ja, in meiner alten Heimatversammlung Oranienburg, wenn du das zweite Mal gefehlt hast, dann wurde nachgefragt. Ich kann mich gut daran erinnern, wir waren mit 14 in der Wortbetrachtungsstunde dabei, Wortbetrachtung und Bibelstunde. Naja, man hatte nicht immer so mit 15, 16 unbedingt so den zwingenden Bock, da dabei zu sein, ja. Und manchmal gab es dann so zwingende Maßnahmen, also ja, wie, ja, ich habe heute noch Schularbeiten zu machen. Ja. Und mein Vater hat nie Druck ausgeübt. Der hat dann gesagt, na ja, was sage ich denn Onkel Reinhard oder Tante Ursel, wenn die fragen, wo du bist? Buh, da wurde es enger, ja. Da wurde es richtig enger. Das haben wir nur einmal gemacht. Das haben wir ganz schnell sein lassen, ja. Das hatte also auch eine psychologische Wirkung, ja, dieses Nachfragen. Und Fehlen in der Versammlung, das war eine Sache, die ging eigentlich gar nicht. Ich weiß, ich bin extrem, ihr dürft mir das auch gerne sagen, ich kann damit leben, ja. Aber es gibt eine schöne Begebenheit im 4. Buch Mose, Kapitel 9, wir haben jetzt nicht die Zeit. Im 4. Buch Mose, Kapitel 9, da kommen Männer zu Mose. Sie hatten sich an einer Leiche verunreinigt, sie hatten etwas Notwendiges getan und nach dem Gesetz waren sie unrein und durften das Passa nicht feiern. Sie waren unrein. Das war eine völlig gottgemäße Sache, ja? Und sie hatten nur getan, was getan werden musste. Und diese Männer kommen zu Mose und sagen wörtlich, in der Elberfelder steht da, warum sollten wir verkürzt werden? Die hatten eine Not damit, dass sie das Passa nicht feiern durften. Passa, alttestamentliche Vorbild für die Mahlfeier. Ja, wie heißt es? Unser Passa Christus ist geschlachtet. Ja, das war denen verlutzt. Wir wollen nicht, warum sollten wir verkürzt werden? Warum sollten wir da nicht dabei sein dürfen? Und dann lesen wir wörtlich, Mose sagt, bleibt ihr hier stehen und ich will gehen und euretalben den Herrn Jahweh befragen. Und eine sehr bemerkenswerte Sache. Mose hat keine Paradelösung. Ja? Wir sind manchmal schnell mit dem Beantworten von Fragen. Ja? Da sind wir manchmal ganz fix. Ja? Mose sagt, bleibt ihr hier stehen, ich will euretalben Gott befragen. Und Gott gibt Antwort. Und Gott geht sogar noch über diese Sache hinaus. Da heißt es wörtlich, wer sich an einer Leiche verunreinigt ist und, Gott macht noch einen Zusatz, wer auf einem weiten Wege ist, ja, verreist es, ja, irgendwo verhindert es, ja, der soll feiern im zweiten Monat am 14. Tage. Ja, Gott schafft eine Alternative dafür, dass auch diese Leute feiern durften, nicht verkürzt wurden, ja, keinen Verlust hatten. Und da kommt noch ein Nachsatz. Wer aber sich nicht an einer Leiche verunreinigt hat und nicht auf einem weiten Wege ist und nicht das Passa feiert. Jetzt wird's herb, halte ich fest, ja? Selbige Seele soll ausgerottet werden aus eurer Mitte. Krass, oder? Richtig krass. Da bin ich dankbar, dass wir heute im Zeitalter der Gnade leben und nicht unter Gesetz. Wir sind noch hier. Ja? Ich sage es auf meine Weise. Ja? Fehlen in der Versammlung, egal ob in der Woche oder am Sonntag, das kann nur Gründe haben, ja, da muss einer von den Elternteilen bei den ganz kleinen Kindern bleiben. Dann gibt es irgendwo Verpflichtungen, denen wir unterworfen sind. Die haben manchmal mit Arbeit zu tun. Soll auch mal mehr Leute geben, die ohne Arbeit auskommen. Aber da gehören wir nicht dazu. Ja, wir sind keine Thessalonicher. Da gibt es Verpflichtungen, denen können wir nicht entweichen. Mir ging das lange Jahre so durch Montagetätigkeit. Ich konnte Donnerstag nicht in der Bibelstunde sein. War mir wirklich sauer. Ja. Das ist ein Grund, dann ist ein Grund, dass wir verreist sind, selbstverständlich, wobei wir da auch irgendwo die Gemeinschaft woanders suchen sollten. Und ich sag mal, auf meine Weise brauchst du für dich nicht hören, ja. Und mein persönlicher Heimgang, der entschuldigt. Ja? Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Und liebe Geschwister, es heißt in Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und die zweite Säule ist schon die Gemeinschaft. Und ich habe für mich so einen Satz formuliert, der bewusste oder der wissentliche Verzicht auf Gemeinschaft ist immer persönlicher Verlust. Der bewusste, wissentliche Verzicht auf Gemeinschaft ist immer persönlicher Verlust. Hier waren Leute, die haben sich gebrauchen lassen. Und wenn es hier heißt, sie besserten aus, dann mussten diese Steine aus diesen Schutthalden geborgen werden, die mussten gereinigt werden, die mussten geordnet und sortiert werden, dass die wieder richtig in den Verband passten. Sie besserten aus, hat nichts zu tun mit Schnellreparatur, ja. Ich weiß gar nicht, ob es heute sowas noch gibt. Früher hatten wir so die DDR-Zeiten Makulatur. Wenn euch einen Sinn, die wurde vorm Tapezieren, wurde die Wand damit gestrichen, ja. Makulatur. Hier geht's nicht um Makulatur. Hier geht's wirklich darum, wieder stark und fest zu machen. Ich habe 3 Jahre nach der Wende Fassadenbau gemacht. Und da war das eine ganz krasse Sache. Und ihr könnt das auch gut nachvollziehen, wenn ihr zu Hause noch vielleicht noch selber tapeziert, wenn dann die alte Tapete runter ist und dann da so die kahle Wand ist und sämtliche Löcher und Gipsflickstellen und sichtbar sind, dann ist das ein erbärmlicher Anblick, ja? Und dann tapezieren wir wieder neu. Dann ist das alles abgedeckt, alles kaschiert. Hier geht's nicht um Kaschierung, ja? Hier geht's nicht darum, irgendwas einfach nur zu verkleiden, ja? Und das Alte, das bleibt da irgendwo erhalten. Hier geht's wirklich darum, etwas wieder aufzubauen, neu einzuordnen, zu reinigen. Hier geht es wirklich wieder darum, zu bauen auf. Ich mache eine weitere Anwendung, eine neutestamentliche Anwendung. Unser Fundament, unser Fels ist Christus. Unser Fels ist Christus. Und nur darauf können wir bauen. Nur auf unseren Fels Christus. Alles andere bauen ist umsonst, ist Nonsens im wahrsten Sinn des Wortes. Wir können nur bauen auf unseren Fels Christus. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 14. Dieser Vers hat für mich in den letzten Jahren noch persönlich eine große Dimension gewonnen. Ich möchte euch einfach damit auch Mut machen. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ich habe mich manchmal gefragt, warum braucht es denn noch diesen Nachsatz? Der Satz könnte doch eigentlich auch beendet sein, ja? Dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Wäre auch gut gewesen, ja? Ja, kommt ein Komma. Der in Christus Jesus ist. Der allein selig machende Glaube, ich rede jetzt nicht von der allein selig machenden Kirche, ja? Der allein selig machende Glaube ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und nur darauf können wir wirklich bauen. Und ich möchte auch noch den nächsten Vers lesen, einfach zur Erinnerung, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Uns ist das noch irgendwo gegenwärtig, aber wir leben in einer Zeit, wo immer mehr an Gottes Wort rumgestrichen wird. In der modernen Theologie heißt es heute, der Gedankengang ist nicht so neu, da heißt es heute, man muss richtig zuhören. Die Bibel enthält Gottes Wort. Klingt ja erstmal super, oder? Die Bibel enthält Gottes Wort. Es heißt nicht, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel enthält Gottes Wort. Bleibt die Frage, wer legt denn fest, was von dem Gottes Wort ist? Wir glauben. Und liebe Geschwister, das wollen wir uns in keiner Weise nehmen lassen. Und ich habe mal dieses alle ganz dick unterstrichen. Alle Schrift. Von 1. Buch Mose, Kapitel 1, 1. Vers, bis Offenbarung, Kapitel 22, letzter Vers, ist Gottes Wort. Und wenn es hier heißt, von Gott gegeben, dann kann das übersetzt werden mit, oder müsste eigentlich übersetzt werden, da stecken zwei Gedankengänge drin, von Gott gehaucht, von Gott ausgegangen und von Gott eingehaucht, nämlich den einzelnen Schreibern der verschiedenen Bücher und Briefe und Evangelien. Liebe Geschwister, vielleicht klingt euch das banal, aber wir werden in Zukunft uns wirklich daran festhalten müssen, weil uns das alles irgendwo unter den Beinen weggezogen wird. Ja, ihr haltet noch ein bisschen aus? Sagt jetzt ja, okay. Eine kurze Zwischenüberschrift. Ich habe es genannt, die Bautruppe, eine bunte Mannschaft. Vielleicht ist es euch aufgefallen, der erste, der genannt wird, ist der hohe Priester. Im gleichen Satz, und die Priester. Dann haben wir gelesen im Vers 17 von den Leviten, das war das Priestergeschlecht. Dann haben wir gelesen von den Tempelsklaven, das waren die Netinim. Dann haben wir gelesen von den Obersten, 7 Verse. Es wurden uns immer wieder die Obersten der einzelnen Bezirke Jerusalems genannt. Auch sie haben gebaut, auch die waren sich nicht zu fein. Dann haben wir an 3 Versen, 8, 31, 32 gelesen von Goldschmieden. Da haben wir 31, 32 gelesen von Händlern und Krämern und im Vers 8 von Salbenmischern. Alles Volk egal ob der Beruf irgendwo in Richtung Bau ging, ja, hat gebaut, hat mit angepackt. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, in den 70er Jahren kam Hilferuf von Griewitz. In Griewitz, 20 Kilometer südlich von Schwerin, hatten die Brüderversammlungen ein Altenheim mit 45 Heimbewohnern. Da kam Hilferuf von Griewitz, Baueinsätze in Griewitz. Wir sind das erste Mal gefahren als Oranienburger mit 4 Autos, 4x4, 16 Brüder. Und dann saßen wir da in der großen Veranda und der Heimvater, Bruder Laufer, sehr fürnehmer Mann, ja, bedächtig, fürnehm. Ja, Brüder, es wäre ja gut, wenn ihr euch jetzt alle mal vorstellt und dann sagt auch bitte mal euren Beruf dazu. Ja, jetzt saßen wir ein bisschen ungünstig, ja, die Konstellation war ein bisschen ungünstig. Es ging nämlich los mit Bäckermeister, Konditor, Schneider, Kraftfahrer. Hab richtig gesehen, wie das schon lange Gesicht mal länger wurde, ja. Dem ist richtig das Gesicht eingeschlafen, ja. Der wird sich gefragt haben, was bin ich denn mit den Leuten hier, ja. Zum Schluss kamen denn die Fachleute, ja. Und am nächsten Tag hat er gemerkt, da war die Hälfte, ja, Salbenmischer, Händler, Krämer und Goldschmiede. Aber wir waren eine eingefleischte Truppe und da wurde richtig was fertig. Ja, liebe Geschwister, alle arbeiteten mit, unabhängig von den beruflichen Voraussetzungen. Ja, und wo Gott bestellt, wo Gott einsetzt, da schenkt er auch die Begabungen. Ja, da schenkt er auch die Fähigkeiten, um einen völlig berufsfremden Job zu tun. Ja. Darauf dürfen wir vertrauen und wir wollen uns nicht rausnehmen. Dann gibt's hier noch eine Truppe, ich habe sie genannt, die Gastarbeiter aus der Umgebung. Das waren Juden aus den umliegenden Städten. Wir haben im Vers 2 gelesen von den Bewohnern von Jericho. Zweimal haben wir gelesen von den Leuten aus Tekoa. Tekoa lag 19 Kilometer südlich von Jerusalem. Wir haben gelesen von Gibeon, von Meronot, von Mizpah, von Sanoach. Alle Städte, die in einer nahen oder weiteren Entfernung um Jerusalem lagen. Das waren Juden, die damit gearbeitet haben. Das war kein fremdes Volk. Aber sie wohnten nicht in Jerusalem. Sie wohnten woanders. Sie waren woanders zu Hause. Aber als an den Mauern Jerusalems gearbeitet wurde, da waren sie da und sie ließen zu Hause alles liegen, sie ließen ihre eigene Arbeit liegen, sie verließen auch den Schutz ihrer eigenen Ortschaften, ja, denn Mauerbau Jerusalem, das war Brennpunkt und da war ständig irgendwo Alarm und da waren Kriegsgerüchte, das kommt dann nach dem Kapitel 3, ja, dürft ihr gerne mal zu Hause nachlesen, vielleicht darf ich auch nochmal wiederkommen. Und da arbeiten wir mal weiter daran, ja. Da werden uns 9 verschiedene Angriffstaktiken des Teufels genannt, was er alles unternimmt, um diesen Bau unmöglich zu machen oder zu unterbrechen, ja. Sie gehörten zum Volk Gottes. Und obwohl sie in Jerusalem nicht unmittelbar wohnten und zu Hause waren, war es ihnen Anliegen, dort mitzuarbeiten, dort mitzubauen, ja. Noch etwas fällt auf. Einige arbeiteten wohl mehr als andere. Ich habe das versucht zu betonen. Da gibt's 2 Leute, die fallen sofort ins Visier. Die Leute von Tekoa hatten 2 Baustellen. Und dann gab's einen Meschulam, von dem haben wir im Vers 30 gelesen, aber auch schon vorher im Vers 4. Der hatte auch 2 Baustellen, der hatte auch 2 Bauabschnitte. Ja? Wenn man liest seiner Zelle gegenüber im Vers 30, ich habe das heute erst entdeckt, muss ich sagen, zu meiner Schande. Ich habe immer gedacht, dass der Mann ledig war, aber im Kapitel 7, da lesen wir davon, dass er eine Tochter hatte. Der war wahrscheinlich Witwer und lebte in einer Tempelzelle, ja, unmittelbar im Tempelbereich. Und er hatte durch seinen Familienstand einfach mehr Kapazitäten, ja, mehr Freiheit. Ja, mehr Möglichkeit, seinem Gott und seinem Herrn zu dienen. Ja, der brachte noch mehr ein. Und dann fällt noch etwas auf im Vers 20. Nächst ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, eine andere Strecke eifrig aus. Das lesen wir nur hier an dieser einen Stelle. Dieser Mann wird hervorgehoben und als eifrig bezeichnet. Der tat nicht nur das, was so von ihm erwartet wurde, ja? Der tat nicht nur, ich hab auch Zeiten bei mir, da musste ich im Akkord arbeiten. Und es war manchmal, ja, völlig stumpfsinnige Arbeiten. Den ersten Tag habe ich gedacht, das überlebst du nicht hier, diesen Schwachsinn, ja? Da galt es nur irgendwo eine gewisse Fingerfertigkeit zu haben und schnell zu sein. Gehirn kannst du abschalten, ja? Das lag mir nie so richtig. Und die ersten zwei Tage hatte ich mal sehr zu kämpfen. Nach dem dritten Tag hast du denn festgestellt, ja, die Norm, die ist ja lächerlich, ja, die da vorgegeben war. Es geht viel mehr. Dieser Mann, der war eifrig, der hat mehr getan, als wie die Norm vorgab. Der hat mehr getan, als vielleicht allgemein erwartet wurde. Und für mich ist er auch ein wunderbares Vorbild, ja. Liebe Geschwister, wenn wir Paulus anschauen, dann empfinden wir sehr deutlich, dieser Mann, der ging bis an seine persönlichen Grenzen. Der ging bis an seine persönlichen Grenzen. Der ging bis an seine Substanz, ja. Der hat gebrannt für seinen Herrn, ja. Und dafür hat er alles getan. Dafür hat er selbst seine Gesundheit dran gesetzt, ja. Liebe Geschwister, ich möchte uns einfach Mut machen, dass wir nicht nur das tun, was so gerade von den Geschwistern vielleicht erwartet wird, sondern dass wir eifrig sind, dass wir fleißig sind, dass wir hoffentlich alle irgendwo als eifrig bezeichnet werden können. So, ich muss jetzt hier aber wirklich die Kurve kriegen, sonst kommt ihr heute gar nicht mehr in eure Klöße. Ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken sagen, ich habe das schon ein bisschen spannend gemacht. Zu Anfang lesen wir, dass Eliashib, der hohe Priester, am Schaftor gearbeitet hat. Und wir haben es gesagt, dass dieses Tor im äußersten Norden lag. Übrigens, so wie hier die Reihenfolge im Text ist, im Kapitel 3, beginnt die Aufzählung beim Schaftor und geht dann gegen den Uhrzeigersinn und endet auch wieder am Schaftor, diese Aufzählung der einzelnen Bauabschnitte. Und das Schaftor unterscheidet sich von den anderen fünf Toren darin, dass wir im Vers 1 lesen, und sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Punktum. Im Vers 3 lesen wir, vom Fischtor, sie versahen es mit Balken, setzten seine Flügel, seine Klammern, nämlich da, wo der Querriegel eingesetzt wurde, und seine Riegel ein. Bei den fünf folgenden Toren lesen wir das. Flügel, Querriegel, ja, und dann der Querbalken. Nur im Schaftor lesen wir davon nichts. Das muss eine Bedeutung haben, oder? Ich möchte das versuchen anzuwenden. Und ihr könnt mich gerne, liebe Brüder, anschließend niedermachen. Aber bitte nur mit der Bibel in der Hand. Ich persönlich glaube, dass dieses Schaftor war das einzige Tor ohne Klammern und ohne Querriegel. Dieses Tor blieb offen. Und dieses Tor, in das, ich erinnerte uns zu Anfang daran, dieses Tor, durch das die Opfertiere hineinkamen und zum Tempel geführt wurden, dieses Schaftor ist ein wunderschönes Bild für den Herrn Jesus. Für den Herrn Jesus, der sich selbst bezeichnet in einem dieser Ich-Bin-Worte, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Es ist ein wunderschönes Bild für den Herrn Jesus. Dieses Tor bleibt offen. Da gibt es keine Abschirmung, ja, keine Abgrenzung, keine Absonderung. Da ist einfach die Chance und die Möglichkeit für jeden Menschen hineinzukommen und Frieden und Heil und Rettung zu finden im Namen des Herrn Jesus Christus. Ja, der Herr Jesus wird uns ja an vielen Stellen in Gottes Wort. Mir scheint persönlich, dass dieses Bild vom Lamm in Bezug auf den Herrn Jesus vielleicht das Bild ist, was am meisten genannt wird im Alten und auch im Neuen Testament. Wir haben heute Morgen nur so ansatzweise gelesen, ja, Abraham und Isaak, dieses wunderschöne Bild, wo wir zweimal lesen und sie gingen beide miteinander. Der Vater mit dem Sohn. Und ich lehne mich jetzt wieder weit aus dem Fenster und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ihr könnt das. Ich glaube, es ist legitim, eine Trennung zu machen zwischen Gott, Vater und dem heiligen und ewigen Gott, der Sünde nicht sehen kann. Von dem Vater lesen wir schon in dem Vorbild, sie gingen beide miteinander, aber wir lesen im Neuen Testament, der Herr Jesus sagt, ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Und wenn wir Lukas 23 lesen, dann ist für mich persönlich so der Gipfel der Liebe unseres Herrn. Wir haben uns heute so erinnert an die Hände des Herrn Jesus und dass die Nägel durch seine Hände und seine Füße getrieben wurden. Das schönste, gewaltigste Bild ist für mich im Lukas 23. Er ist unmittelbar vorher an dieses Holz genagelt worden. Und dieses Kreuz ist aufgerichtet worden, ja? Und ins Loch gesteckt worden und verkeilt worden. Und unmittelbar danach sagt er, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Für mich ist das eine der gewaltigsten Aussagen der Liebe unseres Herrn. Aber er sagt am Ende im Lukas 23, am Ende dieser 3 Stunden der Finsternis, wo er von dem heiligen und ewig seienden Gott, der Sünde nicht sehen kann, gerichtet wurde. Gott musste sich abwenden. Aber Gott als Person Vater ist diesen Weg mitgegangen. Und das würdigt in keiner Weise das Werk des Herrn Jesus herab. In keiner Weise. Denn wir haben überhaupt keine Ahnung, wir haben keinen Plan davon, was es für den Herrn Jesus geheißen hat, von Gott verlassen zu werden und von Gott gerichtet zu werden und von Gott gerichtet zu werden für deine und meine Schuld. Ja, alle Menschen, selbst Pilatus, musste öffentlich zum Ausdruck bringen, ich finde keinerlei Schuld an ihm und wäscht sich dann noch so banal demonstrativ die Hände vor dem Volk. Ich habe nichts zu schaffen mit dem Blut dieses Gerechten, ja? Alle mussten ihm bestätigen, dass er sündlos war und rein. Auch die, die das gar nicht wollten. Aber er wurde für dich und für mich zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht. Der Sünde nicht kannte. Unantastbar war in Bezug auf Sünde. Der Herr Jesus wird uns immer wieder beschrieben. Das geht schon im Johannes-Evangelium Kapitel 1 los. Ja? Johannes der Täufer. Ja, Johannes der Täufer ist so für mich der neutestamentliche Elia. Ja? Lies mal 1. Könige 17. Ja? Da tritt Elia auf. Elia der Tisbiter. Von den Beisassen Gileads tritt vor König Ahab. Und wenn man diesen Mann da erlebt in diesem Kapitel und wie auch später beschrieben wird, das war so der alttestamentliche Johannes der Täufer, ja, der kein Hehl machte und der ansagte, was gesagt werden musste, genauso wie Johannes der Täufer, und das kostete ihm das Leben, ja. Aber Johannes der Täufer sagt es zweimal: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das Schaftor blieb offen. Ein Bild für den Herrn Jesus. Durch dieses Tor kann jeder kommen, der Frieden und Heil sucht im Namen des Herrn Jesus. Und liebe Geschwister, dafür wollen wir auch einfach stehen, dass dieses Tor wirklich offen bleibt. Dass unsere Türen offen bleiben für die Menschen. Dass wir ein Herz haben für die um uns herum, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Liebe Geschwister, mich erschüttert, ich war eigentlich nie so evangelistisch drauf, ja. Aber wir lesen da in 2. Timotheus 4 ein sehr markantes Wort. Das hat mich damals sehr betroffen gemacht. Ich habe auch nicht die Gabe eines Evangelisten. Aber in Kapitel 4 heißt es, Vers 5, du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Tu das Werk eines Evangelisten. Hier geht es nicht darum, dass Timotheus Evangelist war und diesen Dienst tun sollte. Hier heißt es, tu das Werk eines Evangelisten. Diese besondere Gabe des Evangelisten, die ist sehr selten. Die hat Siegfried Köttler und andere. Aber das sind sehr wenige. Aber wir alle sind gerufen, das Werk eines Evangelisten zu tun. Und ich verstehe es so, dass wir alle unsere Möglichkeiten nutzen, um den Herrn Jesus zu bezeugen, an dem Platz, wo wir stehen. Ja? Und wir wollen uns doch mal nichts vormachen. Ja? Manchmal im Gespräch mit einem Nachbarn oder mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Schulkameraden, manchmal wird uns doch durch Gott, durch den Geist Gottes richtig der Ball zugespielt. Manchmal brauchen wir den Ball bloß annehmen. Ja? Manchmal schenkt er uns Gesprächssituationen, da brauchen wir nur noch einzuhaken. Oftmals sind wir betroffen, wenn wir wieder versagt haben. Ja? Aber ich möchte diese Chancen einfach nutzen, nach den mir gegebenen Möglichkeiten, den Herrn zu bezeugen und das Evangelium zu verkündigen, obwohl ich kein Evangelist bin. Das ist eine besondere Gabe. Tu das Werk eines Evangelisten. Liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, dieses Tor hatte keine Riegel und keinen Sperrbalken. Es war das Tor, das offen stand für jeden Sünder, der zu dem Retter kommen wollte. Durch das Tor durften auch wir kommen. Durch das Tor darf jeder Mensch kommen, der heute aufrichtig ist und Vergebung seiner Schuld und Sünde sucht. Und wir wollen einfach offene Tore, offene Türen haben, auch unsere Herzenstüre. Ich habe uns gestern schon erinnert an 2. Korinther 5. Da heißt es, da wir den Schrecken des Herrn kennen. Liebe Geschwister, ja, wir kennen Gottes Wort, ja. Und wir wissen, dass wir einmal in die himmlische Herrlichkeit eingehen werden. Wir erwarten den Herrn Jesus, dass er wiederkommt als Bräutigam und uns heimholt als Braut. Ich gehe davon aus, dass wir alle noch darauf warten, ja. Ganz bewusst darauf warten. Und das kann noch heute geschehen, ja. Aber wir wissen auch durch Gottes Wort, wir kennen den Schrecken des Herrn für die, die ihn nicht annehmen im Glauben. Davon lesen wir in Offenbarung Kapitel 20 unter anderem. Verblüffend ist für mich in diesem Text, dass es dort heißt, dass da noch ein Buch hervorgeholt wird, nämlich das Buch des Lebens. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Und ich habe das versucht irgendwo zu verstehen und ich möchte es euch, auch da könnt ihr mich gerne berichten, liebe Brüder. Ich habe es für mich heute so verstanden, Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit und in seiner Gerechtigkeit, der sorgt dafür, dass auch vor dem großen weißen Thron, wo völlig ausgeschlossen ist, dass einer im Buch des Lebens steht, das ist völlig ausgeschlossen. Da kann niemand im Buch des Lebens stehen, der vom großen weißen Thron erscheint. Denn wir erscheinen vor dem Preisrichterstuhl des Christus. Aber Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit ist so groß, dass dieses Buch des Lebens noch einmal hervorgeholt wird. Und ich möchte es jetzt ganz menschlich erklären. Vielleicht ist das nicht ganz legitim, dann sagt es mir anschließend oder auch gleich, wenn das sein muss. Ich habe so verstanden, für mich, ja, heute gibt es viele Justizirrtümer, ja. Man hört auch immer wieder, dass selbst Leute, die zu lebenslänglich oder Todesstrafe verurteilt wurden, sich anschließend mit besseren Möglichkeiten auch der Forensik und der Beweisführung und so weiter als unschuldig erwiesen haben. Ja, es gab manche Justizirrtümer. Und Gott in seiner Gerechtigkeit ist so groß, um jeden Justizirrtum auszuschließen, was natürlich Nonsens ist. Das geht bei Gott gar nicht. Aber dieses Buch des Lebens wird noch einmal hervorgeholt und auch darin wird geprüft. Ja? Liebe Geschwister, wir wissen, was den Gottlosen erwartet. Wir müssen uns auch mal vergegenwärtigen. Ich habe manchmal das Empfinden, wir haben wir so ein bisschen falschen Eindruck. Genauso wie wir ewig leben werden und ewig beim Herrn sein werden und dann endlich dem Herrn Jesus wirklich Lob und Anbetung wird, in Aufrichtigkeit, ja, was hier noch in Unzulänglichkeit und Sündhaftigkeit geschieht, das wird dann von kommen. Aber genauso ewig wird die ewige Pein sein. Da steht nichts in Gottes Wort, jetzt mal schnell kurz verbrannt und das war's. Genauso ewig, wie wir ewig bei dem Herrn Jesus sein werden und ihn anbeten werden, genauso ewig wird der ewige Tod und Pein und Gräuel sein für den, der ohne Gott vor dem großen weißen Thron erscheint. Ich möchte uns das nur so eindringlich sagen, damit wir vielleicht auch in dieser Beziehung wieder mal richtig wach werden und auch einfach brennen für unsere Mitmenschen und jede Chance nutzen, ihnen den Herrn Jesus groß zu machen, ja, und ihnen diese liebende Hand zu reichen, ja, dass sie dieses Heil und diesen Frieden in Christus ergreifen. Ich bin mir bewusst, in Himmel und Hölle gibt es nur Freiwillige und wir können niemand zu seinem Glück zwingen. Aber wir wollen das weiter daran arbeiten und wir wollen weiter beten und nicht müde werden, ja, zu beten, auch für Kinder, Enkelkinder, die noch nicht auf dem Glaubensweg sind, ja, oder Freunde und Verwandte, Nachbarn, Arbeitskollegen, weiter beten, dass noch viele wirklich zur Errettung finden. Ich möchte euch herzlich danken für eure Einladung und euer Vertrauen. Ich möchte euch herzlich danken, dass ihr mich in Liebe ertragen habt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt unter euch. Für mich war das auch selbst sehr glaubensstärkend, hat mir viel Mut gemacht, viele gute Gespräche. Bin sehr dankbar dafür und möchte euch auch einfach der Gnade unseres treuen Herrn anbefehlen. Bitte bleibt beieinander und sucht immer wieder den Frieden, das Einssein, das eines Sinnes sein und dient alle miteinander, wie groß oder wie klein und mit welchen Gaben beschenkt. Dient alle mit Freuden unserem Herrn Jesus Christus, dass ihm Ehre und Anbetung wird und unserem großen Gott und Vater.